Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute freuen wir uns auf unseren Gast Thomas Neubert. Thomas ist Gründer des Transatlantic AI Exchange und Mitgründer von WowDAO AI. Er hat es sich auf die Fahne geschrieben, den transatlantischen Austausch zu AI zu fördern und voranzutreiben, insbesondere zwischen Deutschland und den USA. Wenn es nach ihm ginge, würde er gern den deutschen Mittelstand komplett transformieren und jeden Tante-Emma-Laden in eine KI-Bude verwandeln. Wenn man auf seine Erfahrungen in der Skalierung von KI-Lösungen blickt, dann glauben wir auch, dass ihm das gelingen kann. Seit seinem Umzug in Silicon Valley verbrachte Thomas über 32 Jahre mit dem Aufbau internationaler Tochtergesellschaften und inländischer Startups. Mit großem Erfolg.
Super. Ja, Thomas, ich freue mich riesig, dass du heute zum Back to the Future of AI Podcast dabei bist. Herzlich willkommen in München.
Dankeschön für die Einladung und ich freue mich auch riesig.
Sehr schön. Wir haben ja schon ein bisschen auf der Dachterrasse gequatscht. Vielleicht kannst du unseren Hörern noch mal kurz ein Briefing geben. Wie bist du zum Thema KI gekommen? Wie hast du so die letzten 10, 20 Jahre in dem Feld erlebt?
Also KI bei mir ist so die letzte Wave von dem Technologie. Also im Moment ist es ein bisschen ein Hype, das muss man schon sagen, aber ein gesunder Hype, glaube ich. Ich selbst bin dazu gekommen, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang immer getrieben worden bin durch Evangelizing neue Technologien, die es so erstmal gar nicht gab. Wenn es irgendwas gibt, was man dann mehr verkaufen muss, dann wird es mir langweilig, dann muss ich was Neues machen. Und ich habe ganz, ganz früh 10 Jahre lang 3D Graphics evangelized. Dann habe ich vor 20 Jahren angefangen, Desktop-Videoconferencing zu evangelizing weltweit. Das gab es damals nicht. Heute, Gott sei Dank, mit Zoom kennt es jeder. Mhm. Auch andere Applikationen. Also ich bin immer so ein paar Jahre vorweg. Und dann war ich jetzt in den letzten 6 Jahren bei Intel im Headquarter in Santa Clara. Mhm. Und habe dort eigentlich auch in den 6 Jahren immer in irgendeiner Form was gemacht, was entweder was mit Startup-Innovation zu tun gehabt hat oder in irgendeiner Form was mit dem Evangelizing von neuen Technologien. Das fing vor 6 Jahren an mit der Übernahme für eine Sales-Organisation zu bauen weltweit für 3D Perceptual Computing, also 3D-Kameras für Facial Authentication, Object Recognition, das ganze Zeug, was dann auch so in Manufacturing und Robotics ging. Und dann hatte ich vor ungefähr 4,5 Jahren, habe ich dann das Interesse bekommen, mich mal mit, tiefer mich mit Artificial Intelligence zu befassen, weil einige Use Cases, gerade mit Kunden, die ich hatte in China, die kamen dann auf uns zu und die hatten dann auch schon unsere 3D-Kameras installiert. Und die wollten dann noch oben einen drauflegen mit Software Acceleration und künstlicher Intelligenz. Und bei Intel gibt es halt Softwareprodukte, natürlich auch Hardware-Implementation, aber Softwareprodukte, das heißt OpenVINO. Mhm. Das ist ein Toolkit für Inferencing von AI. Und das läuft dann auch auf verschiedenen Hardware-Plattformen. Also einmal CPU natürlich, dann unsere GPU. Aber wir hatten auch eine Startup-Firma gekauft, die hieß damals Movidius. Und die haben eine VPU entwickelt, also ein Visual Processing Unit für Artificial Intelligence Acceleration. Und bei dem Team bin ich dann reingekommen und habe dann erstmal reinschnuppern können, was dieses Toolkit ist für die Developer-Community. Und von dort aus hat es mich dann in die Use Cases getrieben, mehr so IoT Edge Devices mit Internet of Things und Artificial Intelligence. Und in den letzten 2 Jahren war ich dann bei einem internen Incubation Startup Programm in unserer Datencenter Gruppe. Und dann ging es dann halt um auch Query Acceleration und AI Acceleration in Datencentern mit GPUs, VPUs, FPGAs und. Also ich habe schon ziemlich tief in den letzten 4,5 Jahren mich aus verschiedenen Angeln mit diesem Thema befestigt und muss sagen, es gibt viele neue Technologien, aber die, wo ich jetzt wirklich sagen muss, die megamäßig einschlägt bei uns und zwar weltweit, was sich ja jetzt auch zum Teil bestätigt hat, was vor ein paar Monaten ja noch nicht so ganz der Fall war, das ist AI. Und bei mir ist es so, dass ich halt gedacht habe, Also es gibt eigentlich für mich, ich bin seit 32 Jahren im Silicon Valley, es gab eigentlich 4 Megatrends. Es gibt zwar kleinere Hardware versus Software, aber 4 Megatrends, wo ich sagen muss, die habe ich auch am eigenen Leibe erlebt, auf beiden Seiten des Transatlantiks. Das ist einmal das Internet selber in the mid-90s. Mhm. Dann gab es in den early 20s halt Social Media. Dann gab es natürlich die ganze Cloud-Initiativen. Mhm. Mittlerweile gibt es nur relativ wenig große Cloud-Service-Providers, weniger als 10, China und Amerika. Und für mich die 4. große Welle ist absolut Artificial Intelligence. Mhm. Und ich habe schon vor einigen Jahren predicted für mich selber, dass die Influence von Artificial Intelligence größer sein wird für uns in der Menschheit, Consumer wie auch Business, als das Internet selber. Mhm. Und seit ChatGPT, muss man sagen, geht ja das Thema komplett durch die Decke. Und wo wenige eigentlich noch drüber gesprochen haben, jetzt außer vielleicht so ein paar Insider, seit ChatGPT scheint ja jeder in irgendeiner Weise ein Experte zu sein, obwohl die meisten Leute dann doch nicht so richtig wissen, was ist es denn eigentlich, wenn man sich mal unter der Haube dann mal anschaut, was sich dann alles dahinter befindet. Und da bin ich halt super, super, super passionate about.
Cool, sehr schön. Und jetzt hast du natürlich einen super Überblick gerade, was ist so der Unterschied zwischen Europa und den USA. Ne? Jetzt bist du, glaube ich, auch gerade wieder ziemlich gehuckt von, hast du erzählt, ne? Von Deutschland, von Europa, kommst gerade aus Brüssel. Kannst du uns da, ja, was sind da deine Erfahrungen der letzten Monate vor allen Dingen oder so zum aktuellen Stand?
Also ich würde mal sagen, mit diesem Transatlantic AI Exchange, was ich eigentlich als Hobby angefangen habe vor 2,5 Jahren, durch einen reinen Zufall, durch eine Anfrage vom damaligen Generalkonsul, den deutschen Generalkonsul in San Francisco, der mich einfach gebeten hatte, während der Covid-Zeit mir mal die Zeit zu nehmen über Zoom und ihm über Artificial Intelligence zu erzählen, so 50.000 Foot Level. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Habe dann viele Use Cases genommen, die ich nehmen durfte, auch von Intel her. Das war dann so begeisternd. Und was passiert ist überraschenderweise jetzt für mich in Hindsight, ist, dass eigentlich an dem gleichen Abend er mir über dieses Dokument erzählt hat, was ich glaube ungefähr einen Monat vorher in der Final Version veröffentlicht worden ist in Deutschland, nämlich dieses Papier AI Made in Germany. Und ich kannte das nicht. Hat er mir vorgewortet, habe ich mir das durchgelesen und habe ich echt da gesessen und habe mir echt überlegt, ich bin jetzt seit 32 Jahren hier, ich bin nicht der Einzige, ich kenne viele deutsche Freunde, Bekannte, Experts und Expats, die auch hin und her gereist sind, wo wir seit 30 Jahren versucht haben, der deutschen Startup-Community mal so ein bisschen nach vorne zu schieben. Hat nicht unbedingt so geklappt, wie wir uns das alle gedacht haben, aus verschiedenen auch kulturellen und strukturierenden Limitierungen. Aber dieses Papier fand ich beeindruckend. Das ist vielleicht nicht perfekt im Detail, aber ansonsten hat es mich inspired, weil seit 30 Jahren mit diesen 4 Megatrends, die ich jetzt gerade erwähnt habe, hat es vorher sowas nicht gegeben. Und wir müssen uns alle wirklich mal in den Spiegel schauen, Deutschland, aber auch Europa, dass wir es, glaube ich, nicht richtig geschafft haben, global im Wettbewerb zu stehen in diesen vorherigen 3 großen Phasen. Yeah. Weil es gibt, das muss man echt eingestehen, es gibt keine deutsche oder europäische namenhafte Firma in diesen 3 Bereichen, die sich global etabliert hat. Yeah. Also ich könnte dir jetzt echt keine nennen. Im Internetbereich nicht, wie im Social Media, sei es Facebook und wie sie alle heißen. Wir kennen alle WeChat und Alibaba auf der einen Seite und dann hier Google, Amazon und wie sie heißen. In Europa gibt es leider dieses nicht. Und dieses Papier hat mich beeindruckt, weil es viele gute, interessante Dinge auf den Punkt bringt, die man angehen muss, um ein Ökosystem aufzubauen. Und zwar end-to-end. Also einmal Universitätsprofessoren zu enablen mit Curriculum, upgedatetem AI-Curriculum, AI-Campuses zu bauen, Startups, Incubation und. Auch diesen Entrepreneurial Mindset zu injecten, schon während der Studienzeit. Venture-Kapital-Struktur muss sich noch verbessern, auf jeden Fall. Da sind wir noch ein bisschen hinten dran. Natürlich verglichen mit Silicon Valley, die machen das seit 50 Jahren. Dann gibt es den Mittelständler, den muss man adressieren. Und dann gibt es halt die großen Corporations, die auch zum Teil mit internen Resources in irgendeiner Wand schon versuchen, KI ein bisschen zu bearbeiten. Aber dieses Papier fand ich gut, unter anderem mit der Aussage der Regierung, das waren, glaube ich, 5 Milliarden Euro an die Seite zu legen, um dieses Programm mit aufzusetzen. Und dieses Papier habe ich vor 2,5 Jahren in die Hand bekommen, habe mir dann über Weihnachten mal einen kleinen Businessplan geschrieben, ich habe ein White Paper geschrieben, bin ans Konsulat, die haben mich an die Wirtschaftsförderungen oder an das Wirtschaftsministerium geleitet, im Anfang Januar war das. Da kamen ein paar Gespräche raus und dann habe ich aber mit so Insider gesprochen aus Deutschland, wie zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnt hatte, den Professor Wolfgang Walster vom DFKI und andere. Und aus dieser, ich sag mal, Zoom-Session kam dann heraus, dass ich mir dann gedacht habe, als Hobby, ich war ja bei Intel Vollzeit, dann Transatlantic AI Exchange aufzubauen, um 30 Jahre eines Netzwerks zu benutzen, auch die Erfahrung, auch ich habe mein Leben lang Töchterfirmen und Startups aufgebaut, das dann in irgendeiner Weise zu nutzen, um der deutschen Ökosystem zu helfen, das nach vorne zu schieben. So fing das an.
Cool.
Ja, und jetzt 2,5 Jahre später, oder ich sag mal 2 Jahre später, hatte ich dann mittlerweile nicht nur 6 Sessions, wo ich mich dann verbal zu committed habe, gegenüber dem Konsulat, sondern dann waren es dann mittlerweile, ich glaube, über 25, 3 Hybridkonferenzen, wie ich es vorhin erwähnt hatte, mit London und München und Berlin. Dieses Jahr werde ich dann meine Hybridveranstaltung zusammen mit dem Digital Demo Day machen in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf am 17. August. Und dann gibt es eine Megakonferenz, die ich gerade aufsetze in Bezug auf AI-Developer und Web3 und Blockchain im Silicon Valley im Tech Museum in Mountain View Ende September. Und seit ChatGPT geht ja alles, also das Thema geht ja absolut durch die Decke. Und dann musste ich mich dann echt entscheiden, Ende Februar, Anfang März, wo jetzt für mich die Reise hingeht. Ich hatte mich schon vor einiger Zeit entschlossen, dass das, was ich hier da nebenbei mache, das wollte ich eigentlich machen in meiner zweiten Phase meines Lebens, für den Rest meines Lebens, weil ich liebe, mit Startups zusammenzuarbeiten. Und ich hatte mir einfach in den Kopf gesetzt, dass ich als Board-Member, Mentor, Advisor, Angel-Investor diese zwei Welten zusammenbringen möchte. Und das ist dann jetzt seit ChatGPT, seitdem das so thematisiert worden ist, ist die Nachfrage so groß geworden, deswegen bin ich jetzt auch seit 5 Wochen hier,
dass ich jetzt
von einem Event zum nächsten. Von einem Event zum nächsten. Und das mache ich jetzt seit 1. März Vollzeit. Also ich habe alles an den Nagel gehangen. Krass. Und das ist schon krass. Das macht man nicht so mal eben. Aber da stehe ich jetzt zu und ich genieße, also im Moment genieße ich absolut jeden Tag.
Das ist cool, ja. Also es ist witzig, dass du es sagst, weil ich habe es ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne, in dem Umfeld. Und ja, es ist natürlich immer noch toll, neue Firmen immer wieder reinzukommen und dann Dinge zu verändern. Auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen, wenn ich sage Groundhog Day, ja, aber man hat da doch schon viel einfach strukturell, ist doch dann recht ähnlich geworden. Und jetzt so, ja, so ziemlich genau seit dem späten Winter, am Anfang war ich, würde mich auch nochmal deine Meinung dazu interessieren, ich war am Anfang persönlich so ein bisschen skeptisch, das hört man auf den älteren Podcasts auch raus, zu ChatGPT, weil ich mir dachte, okay, das ist halt technologisch jetzt erstmal nichts krass Neues, ne, aber spätestens mit GPT-4 und in der eigenen Anwendung, ne, also bin ich wirklich auch krass gehuckt und auch so, und vor allen Dingen auch diese Anerkennung. Also ich habe das erste Mal, und das teile ich total mit deiner Einschätzung, das erste Mal das Gefühl, ich bin kein Fremdkörper mehr in der Gesellschaft, sage ich mal so. Jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so immer dieses, was machst du hier mit Daten? Ist das nicht gefährlich? Ja, so, aber gab es das nicht schon mal mit Überwachung? Und ich immer, also immer so sozusagen so wenn ich in der Bar gefragt werde, was arbeitest du, habe ich immer gesagt, ja, so mit IT und so. Ne?
okay.
Und mittlerweile, heute ist es ja wirklich so, man trifft sogar Leute in der Kneipe, die sowas Ähnliches machen, ja. Und mein Highlight war wirklich, ohne Witz, die Tage, meine Tante Ruth, ja, die ist 88 geworden, wir hatten eine schöne Familienfeier und meine Eltern haben jetzt nochmal gefragt, ja, was ist das denn jetzt genau mit dem ChatGPT und alle reden drüber, aber viele, habe ich auch gemerkt, haben es noch wirklich nicht ausprobiert. Also von den, sage ich mal, wir haben es letztens genannt auf dem Data Festival Non-Technical Humans, fand ich ganz interessant, den Begriff, ja. Und dann haben wir, meine Oma war auch da, die ist 85, und dann haben wir ChatGPT gebeten, dass es eine deutsche Grußkarte für meine Tante, also ein bisschen Kontext gegeben, wo sie wohnt und hin und her. Und da habe ich echt das erste Mal so dieses Funkeln in den Augen bei meiner Oma, bei meinen Eltern gesehen und das jetzt, ja, also das ist schon dieser absolute Breakthrough jetzt, oder? Also so dieses Crossing the Chasm, ne? Also wir sind jetzt von dem, ja, wer weiß, vielleicht ist es nur ein Hype, so dieser Early Adopter, so in diese Early Majority gekommen, eben auch in Europa, oder? Und vielleicht, also ja. wie siehst du das, wie war deine, was hast du dir anfangs gedacht darüber, wie nimmst du das wahr?
Also ich hatte eigentlich der Fokus für mich, als ich zum Beispiel im Oktober hier war und habe innerhalb von 10 Tagen diese 3 Hybrid-Konferenzen gemacht, die alle voll ausverkauft waren, online. Wir hatten hunderte von Leuten online. Da war eigentlich in diesen ganzen Session jetzt ChatGPT als Thema gar kein Thema. Mhm. Und das war gerade mal letzter Oktober. Mhm. Da ging es zwar um AI allgemein und natürlich die ganzen Privacy-Issues und unsere Jobs fallen weg und you know, the robots taking over the world und das ganze Zeug. Aber irgendwie das Thema ChatGPT, so wie ich mich jetzt zurückerinnern kann, war nicht unbedingt ein sehr großes Thema. Was viel mehr ein Thema gewesen ist, gerade bei den Sessions, die ich hier in München hatte, bei dem Hybrid, das war dann eher so im Bereich Applied AI. Mhm. Und das macht dann auch Sinn, gerade in Deutschland mit dem starken, unserem Industrie-Backbone, also der Mittelstand, und da kam mal dieser Thema Use Cases und Ähnliches. Und dann kam natürlich ChatGPT. Und ich habe jetzt 6-7 Mal auf Konferenzen in den letzten 5 Wochen geredet, in Brüssel und Berlin und wo ich nicht überall war. Und natürlich bei jedem Event ist natürlich das Hauptthema ChatGPT. Das muss man schon sagen. Mittlerweile glaube ich, auch Beyond Insiders hat es irgendwie, also mindestens 60%, 70% der Bevölkerung wahrscheinlich schon mal mit benutzt. Oder zumindest mitgespielt, ja. Und für mich war der erste Introduction, so richtig mit ChatGPT gespielt zu haben oder die Erfahrung gemacht zu haben, war irgendwann Anfang Dezember, war das, glaube ich. Ich hatte einen Call mit 2 Kollegen von einer anderen Organisation und wir wollten eine Webserie zusammen machen. Und da ging es um Web3. Und Artificial Intelligence und wo die Reise hingehen könnte. Mhm. Und da gibt es jetzt, die erste habe ich vorletzte Woche gehabt oder vor 3 Wochen. Da ging es um Trusted AI und Quantum Computing. Mhm. Und das habe ich mit einer europäischen Organisation gemacht. Und in diesem Gespräch saß auf der anderen Seite jemand, der sehr savvy ist und sehr Technik. Und da reden wir über diese Partnerschaft. Und dann sagte er zu mir auf mal, geh doch mal bitte in deine Inbox und schau dir mal die Draft dann von der Pressrelease über unsere Partnerschaft, die können wir dann zusammen announcen. Mhm. Und als wir dann so sprechen, im Gespräch, gucke ich mir kurz diesen Draft an. Ich sage, das ist ja irre. Also hast dich aber echt gut vorbereitet auf dieses Gespräch, dass das jetzt da und dahin läuft. Und da sagte er zu mir, das, was du da jetzt gerade liest, habe ich in den letzten 45 Sekunden mit ChatGPT gemacht. Er hat, währenddem wir gesprochen haben, also Brainstorming, hat er ein paar Wörter eingegeben. Und jetzt lese ich das Ding und ich wusste das nicht. Und ich sag dir, wir haben dann auch eine Press-Release rausgebracht und jetzt sage ich es publicly, öffentlich hier, dass 70% von dieser besagten Press-Release kam von ChatGPT, gebe ich zu. Was natürlich dann natürlich fehlte, war nochmal die Korrekturen, eine Quote reinzugeben und auch die Referenzen und so weiter. Das Ding ist schon bulletproof, aber ich gebe offiziell zu, 70% kam aus ChatGPT. Und da habe ich dann gedacht, wow, das ist, also dass mich das sogar fühlen kann, das System. Yeah, yeah. Da habe ich dann gedacht, jetzt musst du aber echt mal ein bisschen näher hinschauen. Yeah. Mittlerweile ist es so, viele Leute reden über ChatGPT und vor allen Dingen kommt auch ein bisschen drauf an, in welchem Land man ist. In Deutschland habe ich so ein bisschen mehr die Erfahrung gemacht in den letzten Wochen. Man fokussiert sich doch sehr viel auf die negativen, die gefährlichen Sachen. Was es nicht sein darf und die Quotes sind nicht richtig und dies und das. Gebe ich ja auch alles zu, ist auch wichtig, muss auch thematisiert werden. Man muss auch gerade Studenten und ähnlicheren Leuten dann auch wirklich educaten. Also wenn ihr das benutzt, weil es gibt keinen Schritt zurück mehr. Das Ding kann man nicht mal eben mal wieder runterziehen. Das ist jetzt da. Aber es kommt auf die Anwendung an und auf die Kontrolle.
Genie is out of the bottle.
Genie is out, genau. Also ich habe das in meiner Slide dann auch so genannt, das ist so dieser Black Swan Event.
Ja, yeah, genau.
Yeah. Weil im Nachhinein müsste man eigentlich zugeben, dass das, was passiert ist, hätte man ja eigentlich kommen sehen müssen.
Ja. Yeah.
Also man, 2020 hindsight. Und der Grund, warum ich das sage, und das habe ich jetzt die letzten paar Wochen auch mehrmals auf den Punkt gebracht, da gab es einmal den Hype, das ist auch okay, aber dann gibt es auch mal diese genannte Adoption Rate. Mhm. Und da habe ich mal ein paar Zahlen geresearched. Und wenn man dann mal schaut, jetzt glaube ich, die Zahlen noch mal mich erinnern zu können, Apple, als Apple das iPod gelauncht hat, hat es 5,5 Jahre gebraucht, um 100 Millionen Users zu bekommen. Mhm. Als sie das erste Mal das iPhone gemacht haben, da waren es ungefähr um die 7 Jahre. Mhm. Von der Installation des allerersten Internet-Hosts, also einer Hosting-Box, hat es 17 Jahre gebraucht, um 100 Millionen User im Internet zu haben, über dieser Infrastruktur des Internets. Es bedurfte ChatGPT 2 Wochen, um 100 Millionen User zu bekommen.
Ja, und da TikTok war ja schon der Rekord. Und, und da gab es ja noch,
vollkommen. Also es ist absolut irre. Und ich glaube, in 12 Monaten, wenn wir nochmal sprechen würden über dieses Thema und gucken dann mal zurück, was jetzt in den nächsten 12 Monaten kreativmäßig aufgesetzt wird auf neuen Entwicklungen oder Used-Anwendungen auf ChatGPT, das wird, also ich bin absolut fasziniert, was da jetzt kommt.
Das ist echt Wahnsinn. Also, also und vor allen Dingen, wo wir auch in der Firma schon früher noch mehr verwendet hatten, war tatsächlich Midjourney. Ne? Ja. Also wir haben dann auch, weil unsere Grafiker auch immer beschäftigt sind und so viele mit neuen Standorten irgendwie mit Office Design und wie auch immer beschäftigt waren, hat eigentlich der Sirtan, unser Kommunikationsexperte, dann halt auch bei den Slides dann noch mitgeholfen. Und irgendwann ist ja so, finde ich so, glaube ich, unser bester Prompt-Engineer geworden. Ja, eben auch. Und und vor allem auch diese Verknüpfung, ne? Also ein Post, der auch viral ging, hast du vielleicht gesehen, war so, haben wir gemeinsam erarbeitet, einfach ChatGPT zu fragen, hey, wie siehst du eigentlich aus? Und generier das doch mal als Midjourney-Prompt. Ja? Und dass du da diese Tools verknüpfen kannst, ne? Und was dann dabei rauskommt und dann kannst du wieder zurückspielen und sagen, was interpretier das mal, was du siehst, ne? Also auch so diese Barrieren eben auch, was Programmieren angeht, ja, also
Codewriting,
was da mit Copilot und so, aber es ist gar nicht nur Copilot und nicht nur für die Programmierer selber, sondern einfach, ich habe zum Beispiel, wir hatten einen Use Case auf dem Data Festival von einem großen Energiekonzern und die haben so 2, 3, also noch mehr wahrscheinlich, aber wir haben ja von 2, 3 so Legacy-Applikationen, das ist irgendwie wirklich so eine Software für die Kraftwerkssteuerung, da haben die im ganzen Konzern 3 Leute, die das können, ja, und die haben jetzt in so eine Art Condition Monitoring Dashboard, haben die einfach so eine Textbox eingebaut, wo du dann Fragen stellen kannst sozusagen, also der Mensch, der das überwacht, das System sozusagen, und dann wird das übersetzt in einen Prompt, in diese, wie soll ich sagen, altertümliche Programmiersprache, ja, und dann kommt das Ergebnis und dann wird es wieder zurück übersetzt. Und die sparen sich dadurch natürlich einen Haufen Geld, aber lustigerweise sparen die das meiste Geld dadurch, dass sie jetzt sozusagen, weil es auch recht rechenintensiv ist anscheinend, das nur noch on demand machen. Und vorher haben sie die ganze Zeit die Ergebnisse im Batch laufen lassen, ja, weil es immer so 1 Stunde oder 2 gerechnet hat. Und also diese ganzen Möglichkeiten, ja.
Ja.
Was sind denn, also wir haben auch ein bisschen über den Mittelstand geredet, ne? Was fasziniert dich da so im Vergleich auch vielleicht zum Silicon Valley an dem deutschen, an dem europäischen Mittelstand?
Also ich könnte jetzt gar nicht mal bestätigen, dass es diesen sogenannten Mittelstand jetzt unbedingt im Silicon Valley gibt. Den gibt es wahrscheinlich, aber da habe ich jetzt doch relativ wenig mit zu tun. Also den Mittelstand, wie wir ihn hier in Deutschland definieren. Für mich ist der deutsche Mittelstand eigentlich so dieses Bergbauen der deutschen Industrie schon seit und vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Die Zulieferer und die Manufacturing und. Und wir haben natürlich sehr große DAX-Unternehmen, aber am Großen und Ganzen muss ich sagen, es sind eigentlich die Familienunternehmen und auch so die dazwischen sind. Also man kann ja jetzt definieren, was ist denn jetzt ein Mittelstand? Der ist jetzt 200 Mitarbeiter, sind es 20.000. Ist es 1 Million Umsatz oder sind es 200 Millionen? Das ist ja ein großes, breites Brand. Mein Punkt ist aber eigentlich der, dass wir auf der einen Seite natürlich sehen müssen, dass wir auf der Startup-Innovationsseite nicht hinten dran hängen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, dass wir wirklich mehr machen müssen, und zwar verdammt schnell, um dem deutschen Mittelständler, was ja zum Teil alteingesessene Familienbetriebe sind. Mhm. Und die haben nicht das Know-how, die haben nicht die Tools, die haben nicht die Resources, sich das ganz schnell anzueignen. Ich könnte mir jetzt keinen Mittelständler vorstellen in ganz Europa, der in der Lage wäre, ein Large Language Model zu kreieren, wie es ein OpenAI oder jemand gemacht hat. Da fehlt denen das Mittel, das Know-how. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Weise schaffen, in Deutschland mit externen Resources dieses Thema dem Mittelständler näher zu bringen, weil ich bin echt der festen Meinung, dass wenn sich heute der Mittelständler, egal welche Firma das ist, egal welche Industrie und welches Segment, und das war zwar am Anfang ein bisschen sarkastisch gemeint, aber ich meine das echt so, vom Pizzabäcker bis zu einem Hersteller von einem Schraubenzieher,
ja,
die müssen sich mit diesem Thema beschäftigen.
Ja.
Das Problem ist, und das geht jetzt nicht nur dem Mittelständler an, sondern die meisten Leute, jetzt mal abgesehen von ChatGPT und dem Hype, die wissen eigentlich nicht so richtig, was ist denn überhaupt
KI.
Yeah.
Yeah.
Also wir reden hier eigentlich erstmal fundamental von Datensätzen. Und wenn ich dann sehr viel Zeit dann auch verbringe mit Mittelständlern und frage dann halt mal, ja, wissen Sie denn überhaupt, wie würden Sie KI definieren?
Hm.
Da kommt dann meistens immer die Antwort, so dieses emotionelle, ja, alles das, was es nicht sein darf. Ja, und dann sage ich aber, die beantworten ja die Kernfrage eigentlich nicht. Und wenn ich denen dann ganz in Ruhe erkläre, gehen wir mal 5 Schritte zurück und wir gucken uns mal an in ihrem Unternehmen, wer jetzt auch immer das sein mag, was ist denn überhaupt ein Datensatz?
Ja.
Ja? Das könnte ein Satz von Excel-Sheets sein, von einer Reiseveranstaltung, Firma. Ja? Und die haben Personaldaten, die haben Reisedaten, die haben Daten von ihren Destinations und von wer, wann, wo, Reisstatistiken und ähnliches. Das sind Datensätze. Und mit diesen Datensätzen plus vielleicht noch externen Open-Source-Datensätzen, wo der Datensatz dann ja viel größer wird, damit die Accuracy besser wird, kann man dann mit der Anwendung von KI einen besseren Output erzeugen, wo dann wieder zurückkommend ein Return on Investment, Efficiency, Cost Savings, Revenue Increase dann generiert wird für diesen besagten Mittelständler. Deswegen sage ich hier nochmal ganz klar und laut, es braucht niemand Angst zu haben, fundamentally über KI. Man soll sich aber bitte die Zeit nehmen, auch mit externen Experten, zu verstehen, was es ist, um dann nach dem Verständnis dann mal zu sehen, in seinem eigenen Unternehmen, wo könnte ich es denn ansetzen? Man muss es ja nicht überall ansetzen. Man kann es ja im Human Resources erstmal ansetzen. Oder im Marketing, Social Media Kampagne, Return on Investment Measurement. Kann ja klein anfangen. Und dann kann man das natürlich hochgehen bis Manufacturing Efficiency, Fließbandarbeiter. Da kann man halt viele Anwendungen machen. Die meisten Leute im Moment sind in dieser Phase, das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass uns alle dieses ChatGPT-Hype überrollt hat.
Ja. Ja.
Und die Medien hauen ja nochmal oben drauf. Und was jetzt im Moment die Situation ist, ist, wir haben nicht kommuniziert, was im Detail dahinter steckt. Das heißt, die Leute sind verunsichert, haben natürlich aufgrund dessen auch Angst. Weil man redet ja viel einfacher und viel mehr über all die schrecklichen Sachen, die nicht passieren dürfen. Was ich auch wichtig finde, also ich möchte das jetzt nochmal ganz klar sagen, Regulierungen müssen passieren. Der AI Act muss durch die Bude gehen in Brüssel, ohne Frage. Aber wir müssen erstmal ganz ruhig den Leuten erklären, was es überhaupt ist, was ein Datensatz ist, was man mit einem Datensatz machen kann und wo dann auch diese Barrieren sind bezüglich Privacy und Values und was in einem Model überhaupt an Daten benutzt wird. Da kämen wir dann halt auf Trusted AI und Trustworthy AI zu sprechen. Aber diese ganzen Sachen, die müssen noch der breiten Masse erklärt werden.
Also meine Erfahrung war auch dann, es ist immer dieses Seeing is Believing, ja, also es ist, man kann da viel drüber philosophieren und meistens ist halt so ein bisschen, gab es mal diesen Spruch, hast du auch gesehen, dieses Big Data is like Teenage Sex, ja, nobody's done it, everybody talks about it und das sehe ich schon auch jetzt hier wieder und auch bei meinen Eltern, das war jetzt wieder so ein Erlebnis, ne, einfach das gemeinsam zu benutzen und einfach zu sagen, komm, jetzt fragen wir das mal was, ja. Und da glaube ich schon, dass jetzt diese Hemmschwelle, früher hat man halt gesagt, okay, wir machen mal einen Workshop einen Tag oder wir machen einen POC zusammen, ja, in der Woche oder ein Hackathon oder so. Jetzt dauert es wirklich 30 Sekunden und man hat schon dieses Aha-Erlebnis. Trotzdem, also ich weiß gar nicht, wirklich 60% der Bevölkerung, da hätte ich mal gerne, wäre mal eine spannende Studie. Also ja. Ich habe das Gefühl, sind vielleicht doch eher nur 10%. Also wie gesagt, ich habe auch nur ja so evidential, wie heißt das, ja, also so einzige Gespräche, die ich dann geführt habe. Also ich muss auch sagen, ich selber habe auch die ersten ein, zwei Monate, mir hatte auch ein Kollege aus San Diego, der hatte gesagt, Alex, du musst dir das anschauen. Und ja, ich irgendwie, auch wir Techniker, ne, wir sind ja eher so, ich weiß, Text, man, ich hab's gehasst, ja, dieses ganze White Labeling und Black Labeling und dieses Back of Words Ansatz und immer wieder, und es war immer wieder nervig, und auch mit den Chatbots, es hat eigentlich nie so diesen richtigen Durchbruch ja gegeben. Ja, und wir haben auch als Firma gesagt, nee, also NLP, das nehmen wir nicht als Fokus, gerade auch ne, in Europa, wie du schon sagtest, Explainable AI, Trustworthy AI, das ist so der typische Ingenieur. Ja, ne, der ist German Quality Engineering. Ne? Also wenn du sagst so, ja, wir machen jetzt mal den Wartungsprozess für eine Zugbremse stochastisch, ja, und ne, so, es gibt halt immer so einen Longtail, da wo es halt mal dann nicht geht, die Bremse, das hört so ein Qualitätsingenieur jetzt nicht so gern bei Siemens, Bahn, Knorrbremse, wie auch immer. Ne? Da sind wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte natürlich ganz anders geprägt worden. Ne? Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein Thema ist. Aber ja, wie was rätst du denn dem Mittelstand oder wie kriegen wir die? Weil die haben ja nicht das Geld, riesen Teams aufzubauen. Ne? Wir hatten vorher davon, gerade zum Beispiel in Süddeutschland, in Schwaben, da gibt es so viele Hidden Champions, aber wie kriege ich da ein Team von 20, 30 Experten hin? Oder auch Consulting-Projekte, ja, ist vielleicht auch, geht irgendwann das Geld aus, so ungefähr, ja, also wie kriegen wir die gewuppt, sozusagen?
Also es ist eine sehr gute, es ist eine sehr, sehr wichtige, vielleicht sogar die wichtigste Frage im Moment, die man angehen sollte. Ich glaube, die Antwort, die ist nicht einfach, und die ist auch nicht einfach so black and white. Das muss ich schon dabei sagen, aber man muss halt klein anfangen, irgendwo muss man ja anfangen. Ich persönlich muss sagen, es gibt leider in Deutschland keine regional übergreifende, qualifizierte Organisation, ich sage es mal vorsichtig, die das breitmassig ausrollen könnte. Und der Fokus ist hier eher auf die qualifizierte.
Gibt es das woanders?
Wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht. Aber es gibt aber in Deutschland zum Beispiel überregionale Organisationen, die auch vom Staat gefördert sind oder von der Wirtschaft gefördert sind. Aber da fehlt das Know-how, das muss man einfach mal zugeben. Das heißt, wir müssen Alternativen schaffen. Und ich glaube, in den letzten Monaten mindestens 6 oder 7 Delegationen empfangen dürfen im Silicon Valley von deutschen Mittelständlern, die sich mal inspirieren lassen wollten für ein paar Tage im Silicon Valley. Und da rede ich das Thema natürlich immer an. Und dann frage ich auch mal, ja, haben Sie von diesem gehört, haben Sie von jenem gehört? Und die meisten Leute haben von KI, also erstmal relativ wenig gehört, und eigentlich fast alle hatten sich bis Anfang Januar sich mit diesem Thema eigentlich so richtig nicht beschäftigt. Da kommt die Frage natürlich hoch. Im Moment bin ich so auf dieser Schiene, Leute wie myself oder andere, die halt aus dem Silicon Valley kommen oder aus dieser besagten Industrie kommen, wie du zum Beispiel auch, dass wir, glaube ich, schon so ein bisschen so den Auftrag in die Hand nehmen könnten, ein bisschen was zu bewegen. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel diese Aufnahme alleine, wenn ich jetzt hoffentlich irgendwelche Mittelständler sich dieses Mal anhören, vielleicht nehmen wir ja zum Beispiel ein bisschen die Angst weg, ja, dass man sich öffnet. Und dass, wenn ein Mittelständler, jetzt nehme ich mal ein Familienunternehmen mit 300, 400 oder kann auch 2000 Leute sein, und der CEO da hört sich diese Session an und denkt dann, vielleicht ist es ja doch nicht so schwierig. Vielleicht ist es ja doch keine Blackbox. Vielleicht nehme ich mal 1, 2 meiner Produktdevelopers oder Engineers, mache mal ein kleines Team und versuche mal für mich selbst herauszufinden in meinem Unternehmen, was sind denn so meine Datensätze, die wichtig sind.
Ja.
Was sind denn zum Beispiel meine Datensätze, wenn ich jetzt zu meinem HR-VP gehe oder Manufacturing-VP oder Marketing-VP? Und fang mal an, diese Sachen zusammenzubringen. Dann wäre es natürlich nicht schlecht, jemanden zu finden, der, ich sag mal, ein Experte ist, auch oder auch ein externer Consultant, wie ihr zum Beispiel, um dann einfach mal so eine Session zu machen, so einen Workshop. Und aus dieser Interaktion kommt dann hoffentlich vielleicht mal die Idee oder die Offenheit von jemandem zu sagen, okay, jetzt nehme ich mal ein bisschen Geld in die Hand und dediziere jetzt eine kleine Truppe aus meinem Unternehmen für 10% seiner Zeit, wie auch immer, und mach mal so eine kleine POC. Mhm. Ja? Das ist natürlich auf der einen Seite super hilfreich für den Mittelständler, eine super Opportunity für jede Consulting-Firma im Moment, die in irgendeiner Weise Machine Learning Development oder irgendeine Developer Expertise hat, sich auf KI zu fokussieren und dann diese Brücke zu bilden und das diesen Mittelständler anzubieten. Dann nimmt man ein Lighthouse-Projekt und das nimmt man dann als Beispiel, um das dann durch Media oder wie auch immer mal der Breite vorzustellen, so die Augen öffnen. Mhm. Was ist denn möglich? Das muss ja nicht voll MVP, Production-mäßig end-to-end schon funktionieren, mhm, aber erstmal so Augen öffnen. Und ich hatte, muss ich sagen, in den letzten 3 Wochen 2-mal die Möglichkeit, bei Events zu sprechen. Da waren die Events specifically tailored für den Mittelständler. Mhm. Und da ist sowas vorgestellt, mhm, worden. Und zwar eine Kombination von handpicked Professoren, mhm, in diesem Fall aus dem Raum Saarland-Baden-Württemberg, mhm, da unten, mhm, zusammen mit einer Consulting-Firma, zusammen mit Studenten aus, mhm, einer Universität, die das als Projekt angenommen haben, haben das in ihrem Dreier-Gestirn dann mal durchgezogen als Pilotprojekt und dann aber auch mit der Möglichkeit, dass dann der Mittelständler das eventuell weiterschieben möchte, mhm, ja, dann muss dann noch finanziell was dahinter stehen, auch Resources, mhm, aber auf der anderen Seite haben diese Studenten, die das hier jetzt als Projekt aufgesetzt haben, und das finde ich jetzt wirklich klasse, eventuell die Möglichkeit, mhm, mit ihrem Pilotprojekten First Customer, mhm, Support von einer Universität oder wie auch immer, mhm, dann mal lokal zu Angel-Investoren zu gehen oder, mhm, zu VCs und sagen, also ich habe hier schon fundamental was, mhm, vielleicht mit einem bisschen Seed-Funding könnten wir da jetzt eine Startup rausbauen. Ich meine, das ist ja eigentlich genial, wenn man in diesem Dreieck da ein,
ja,
bisschen
so,
mehr
so
weitermacht.
Laufen, ja. Mhm.
Und da möchte ich lieben gerne noch viel, viel mehr sehen, ja, in Deutschland. Also das Grundrauschen ist da, die Begeisterung ist da. Aber so dieser professionelle, ich sag mal, Rollout, mhm, den sehe ich leider noch nicht. Mhm. Und das muss
was spannend passieren. Da hast du viele, viele sehr gute, richtige Dinge gesagt, also auch nach unserer Erfahrung. Wir haben ja angefangen, als die Corporates noch in dieser Stimmung waren, beziehungsweise noch davor, ne, als auch bei BMW, bei wie auch immer, E.ON, Münchner Rück Allianz und so, als da auch noch viel Ressentiment da war, ja, und man da auch diese Überzeugungsarbeit leisten musste. Und das ist ja auch, wo dieses Data Journey entstanden ist, so als Konzept. Ja, aber ich glaube, der große Vorteil jetzt für den Mittelstand ist eben, dass man aus diesen Erfahrungen oder diesen Durchbrüchen und auch den Fehlern natürlich, die Großkonzerne gemacht haben, vor allen Dingen auch in Europa, muss immer noch ein bisschen, Europa ist noch ein bisschen anders, man kann nicht, mhm, jeden Use Case aus Asien oder aus USA, ja, 1:1 übertragen, wegen Datenschutz, wegen Mindset und so weiter, ja, wegen auch diesem Manufacturing-Fokus vielleicht hier und da. Aber das einfach zu nehmen und das ist, glaube ich, auch diese Riesenmöglichkeit, dass man jetzt viel, viel schneller sein kann. Man kann jetzt eigentlich 5 Jahre so leapfroggen, ja, weil es ist klar, wie dieses Vorgehen vonstatten geht. Und klar gibt es dann immer wieder, am Anfang muss man begeistern, dann gibt es so, ne, wenn man so von dieser Lab in diese Factory-Phase kommt, dann gibt es so diese, oh mein Gott, der POC ging doch relativ schnell oder der MVP, aber jetzt, puh, wie kriegen wir das in unser Bestandssysteme rein, ne, in unsere Legacy und so. Aber da sehe ich schon, und das ist jetzt, das war jetzt auch spannend, auf dem Data Festival zu sehen, dass es mit Gen AI nochmal vielleicht einfacher geworden ist, weil ich war zum Beispiel überrascht, was Siemens uns berichtet hat, dass sie schon einen Haufen Use Cases wirklich produktiv haben und dass sie 80% davon, also mit LLM, mit ChatGPT, mhm, dass sie 80% davon sozusagen ohne irgendein Feintuning machen können. Ja, weil, wow, weil wir denken ja immer, ja, ne, so als Data Scientist, ja, du musst erstmal die Fragen klären und dann musst du ne, die Datenkompass, wie wir es nennen, dann musst du die Daten aufbereiten und dann musst du die Modelle auswählen, dann musst du es visualisieren, ja, und so haben wir das jetzt etabliert und das, da, ne, gibt es andere Modelle auch, Crisp Data Mining Model, wie gesagt, und der Datenkompass, wie auch immer, ist eigentlich immer das Gleiche, weil es halt auch so geht. Aber das fand ich jetzt wirklich spannend, habe ich auch nochmal überlegt. Die Maria hat das erzählt von Siemens, dass wir da nochmal umdenken müssen. Wir müssen vielleicht gar nicht mehr alles immer so trainieren. Also, ne, also und Aber Vorteil Berlin ist natürlich, die haben ihre eigene Infrastruktur, die haben ihre eigene Cloud, ja, die müssen erstmal nicht so, die wissen, ich meine, wenn Office 365 da drüber läuft, dann haben die eh schon alle Daten, so nach dem Motto, ja, also da ist, das kann sich jetzt ein Mittelständler vielleicht nicht leisten, ja, aber,
Das ist eine ganz andere Liga. Das muss man.
Das ist natürlich das Thema, ja. Also du hast gesagt, europäische, es gibt ja die LEAM-Initiative, auch mit dem KI-Bundesverband und vielen Partnern. Also wenn du sagst, und das ist ja das Tolle bei dir, du hast ja die Erfahrung von anderen solchen Megatrends der letzten 30 Jahre. Also kannst du irgendwie die Entwicklung von KI extrapolieren auf Basis, wie das mit dem Internet war oder mit dem 3D, also wie hat es denn da geklappt? Ich meine, jetzt hat ja jeder hat ja eine Webseite, auch die Apotheke um die Ecke. Was hat das?
Ich nehme das Beispiel gerne mit dem Internet.
Ja.
Und im Moment vergleiche ich so, wo wir gerade sind, das ist meine persönliche Meinung, wo wir gerade sind, jetzt sage ich mal aus dem Bauch raus, nicht so Pi mal Daumen, aber ungefähr im Vergleich so 1997, gar nicht wahr, 1995, 96.
95, okay. Ja, 95, also noch vor 96. dem Dotcom.
Kurz vor dem Dotcom, und zwar aus folgenden Gründen. Okay. Das Internet selbst, die Struktur des Internets mit TCP, IP, wenn wir jetzt wirklich technisch sind hier, und HTTPS und SMTP und so weiter, das gibt es ja schon seit einiger Zeit. Das gab es ja auch dann in den Mitte der 90ern.
Und Professor X oder so hatte das.
Ja, also die alte Definition weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber das sind diese Enablement-Technologien, die es gibt, die man brauchte, um die Explosion von oder die Explosion vom Internet und die Adoption dann als Basistechnologie der Masse anzubieten. Aber es fehlte noch ein Element, weil Professoren oder Research-Institutionen, die haben ja schon jahrelang vorher sich übers Internet Document-Sharing gemacht. Da wussten wir alles nichts von. Wenn man aber mal zurückdenkt, dann musste man wie früher, das jetzt date ich mich mal so ein bisschen, ja, also so mit C++ und DOS-Format C, also DOS, da gab es noch kein Windows.
Format C war schon die...
Ja gut, aber bei mir gab es kein Windows damals, ja. Handy gab es damals auch nicht und E-Mail hatte ich auch noch nicht gehabt. Aber wenn man dann so 95, 96 nimmt, wo dann der damalige 21-jährige Student, ich glaube Ohio State oder wo es gewesen ist, mittlerweile der berühmte Mark Andreessen, der dann als Student Mosaic entwickelt hat, den ersten offiziellen Browser, das war ja eigentlich the window to the Internet für den Consumer.
Yeah.
Das gab es vorher ja nicht.
Yeah.
Und aus dem ist dann ja 97, als Netscape an die Börse gegangen ist, da fing ja dieser Hype an, also dieser richtige Hype. Und dieser Moment damals, den vergleiche ich im Moment, was vor ein paar Monaten passiert ist mit ChatGPT. Das ist fast das Gleiche.
Super.
Das Interessante dabei ist aber, der Hype ist fast ungefähr der gleiche, obwohl mittlerweile, weil die Infrastruktur der Digitalisierung und Computers und die Adoption und Mobile Devices ist natürlich exponentiell höher als damals. Aber der Hype ist der gleiche im Moment. Und was auch das gleiche ist, ist die Angst vor dem, nicht zu wissen, was da jetzt kommt. Das ist damals auch so gewesen. Das darf man nicht unterschätzen.
Da können sich illegale Börsen bilden, Darknet.
Man hat es ja auch. Jetzt muss man, und da sollte man jetzt wirklich mal sagen, lass uns doch bitte mal eine Studie aufsetzen, was wir damals richtig gemacht haben, was wir damals verpasst haben. Da kann ich ganz kurz was zu sagen. Da habe ich nämlich auch meine Meinung zu geändert, muss ich sagen. Aber dann auch, was passiert ist. Und zwar wusste man nicht ungefähr um 97, 98 für die breite Masse, dass wir jemals, auch meine Eltern, du hast gerade von deinen und deinen Großeltern geredet, die sind in den 70ern, in den 80ern, dass jemand heute in den 80ern an einem Rechner sitzt mit einem Browser, wo keiner drüber nachdenkt, und ich kaufe mir ein Fahrrad übers Internet, nachdem ich 5 verschiedene Competitive Preise mir eingeholt habe, oder ich mache eine komplette Reise im Internet, klick, klick und alles ist, das hätte sich ja nie jemand vorgestellt. Das fing ja eigentlich an mit Bücher kaufen, ja, und dann kam eins zum anderen. Aber das ging so schnell und die Leute haben sich so schnell daran gewöhnt, mit dem Internet Retail, also zu replacen sozusagen, ja, ja, und andere Sachen zu machen. Und am Anfang war die Angst da. Und wenn ich jetzt mir überlegen würde, was jetzt zum Beispiel dieser Brief, der rausgekommen ist kürzlich, dass Elon Musk und wie sie alle heißen, sagen, lass uns das ganze Ding erstmal für 6 Monate auslegen. Das ist für mich ungefähr das Gleiche, als wenn jetzt jemand gesagt hätte in den Late 90s, lasst uns doch jetzt einfach mal TCP/IP und HTTP und SMP einfach erstmal einfrieren. Ist ja total hirnverbrannt. Die Frage ist eine ganz andere. Es gibt die fundamentale Technologie, in diesem Fall Large Language Models und. Das Problem ist nicht die Technologie. Hm. Das Problem ist die Applikation und die Anwendung, die da drauf sitzt. Hm. Das heißt, man hätte sich früher, so ist es jetzt auch passiert, die Frage stellen, zum Beispiel für eine Google oder einem E-Mail-Provider, du bist jetzt in der Verantwortung, mit deiner Applikation Regulierungen und Filters in das Produkt einzubauen, sodass, jetzt sage ich mal, E-Mails, die Hass und gefährliche Sachen promoten, dass die gefiltert werden. Und dass nur das Gute durchkommt. Jetzt übertreibe ich mal so ein bisschen. Ja, ja. Was ja auch über die Jahrzehnte dann passiert ist. Besser und besser und besser und besser. Aber wir haben 2 Sachen damals verpasst, zumindest in der Frühphase. Dass wir nicht diese Firmen in die Verantwortung genommen haben, sehr früh dieses zu machen. Das war dann wirklich wie der Wilde Westen. Im Moment sehen wir das Gleiche mit Web3, Blockchain und Krypto. Das ist nun mal so. Und im Moment geht das Ding auch so dementsprechend runter, weil diese Sachen nicht adressiert worden sind. Und auf der anderen Seite hätte man damals schon auf Regierungsebene weltweit, Europa hat dann ja zum Teil was angestoßen, Regulierungen und Privacy Rules und Data Privacy und das Ganze dann auch mal implementiert. Das ist ja erst viel, viel, viel
zu spät. Ja, auch sowas wie Cybersecurity, ne? Das ist ja erst, da gibt es ja erst auch von der Bundeswehr die Einheit seit ein paar Jahren und man hat, okay, also das finde ich, das
und da kann man von lernen. Von den Fehlern kann man heute lernen und wo ich meine Meinung geändert habe, seit einigen Wochen, gebe ich echt zu, ich bin immer jemand gewesen, der fokussierte sich eigentlich immer nur auf Innovation und Opportunities. Also ich bin da eher schon der Futuristic Junkie, sage ich mal. Und ich habe immer so ein bisschen diese Regulierungen so nach hinten gestellt. Also nicht ignoriert, aber das kann dann eher warten, weil wenn jemand jetzt vor die Nase geht oder ein bisschen Geld gibt, fokussierst du dich jetzt auf die Diskussion der negativen Effekte oder auf die Opportunities, was zu bauen, bin ich immer auf dem Letzteren zu finden. Muss jetzt aber sagen, auch durch meine enge Beziehung zur European Commission und die ganzen europäischen Aktivitäten, auch unter anderem der AI Act, ich habe meine Meinung geändert, wo ich heute ganz stark befürworte, dass wir viel mehr und zwar ganz schnell den Fokus setzen müssen auf globale Regulierungen. Und da muss ich doch schon sagen, gebe ich ein großes Kompliment allgemein an die deutsche, aber auch allgemein an die europäische European Union, um diesen AI-Act aufzusetzen und den hoffentlich auch bis Ende des Jahres durchzuboxen. Er ist wahrscheinlich ein bisschen zu konservativ, da muss man sich vielleicht irgendwie auch in der Mitte treffen. Aber diese Geschichten, die gerade hier passieren, das muss man zugeben als Amerikaner, wäre nicht initiiert worden aus Amerika. Da sind wir zu kapitalistisch, opportunistisch getrieben. Mhm. Und was die Europäer gerade vorleben, da muss ich sagen, Kompliment und ist auch richtig so. Mhm.
Sehr schön, sehr schön. Ja, also wir diskutieren es ja sehr, sehr ausführlich, ne, im KI-Bundesverband und ich glaube, wir sind natürlich auch sehr stark geprägt in Europa noch durch diese GDPR-DSGVO-Geschichte und über auch generell, ich meine, wir wollen nicht zu politisch werden, aber generell ist in der Regierung oder das, was oft passiert, ja, das merke ich übrigens auch schon beim Thema Governance als Handlungsfeld, also Data Governance ist ja auch ein Riesenthema. Thema, ne? Egal, ob man bei Gartner ist, ob man bei uns auf den Konferenzen ist, ob man mit den Kunden spricht. Also wenn das Zeug halt aus diesem POC, aus diesem, wir probieren mal was aus, Status rauskommt, skalieren soll und kritische Geschäftsprozesse davon abhängen, ja, dann haben wir in der Welt, in unserem Zusammenarbeit, gerade im Business, ja, aber natürlich auch im Privatleben, einfach gewisse Regeln, die haben wir einfach auch geschaffen, weil wir die irgendwie brauchen anscheinend, ja. Und alle sagen ja immer, in Europa ist so schön und da mache ich gerne Urlaub und da komme ich gerne hin, da schmeckt irgendwie das Eis so gut in Italien und,
ne. Ist auch so.
Ja, genau, aber das kommt ja auch alles nicht von ungefähr. Ja. Das kommt ja durch diese Regeln ein Stück weit und auch durch diese Diversity, an der Stelle. Und das ist ja auch schön, wenn das irgendwie so bleibt, ne, in so einem globalen Gleichgewicht, ja, was ja vielleicht auch ein bisschen droht zu kippen. Also deshalb war ich auch, genauso wie du, mehr auf dieser Seite, Leute, so nach dem Motto, jetzt erstmal egal mit den Regeln, Hauptsache wir verpassen halt diese nächste Welle nicht auch noch, nachdem wir die Internetwelle, wie du gesagt hast, auch verpasst haben, die Cloudwelle verpasst haben. Und wenn wir die Datenwelle haben wir verpasst, ne, zum Thema Data Platforms und so, ja. Dann kam Gaia X so, ne? Und jetzt sind wir dabei, eben die KI, die Machine Learning, die Consumer AI Welle, AI 1.0, wenn du so willst, haben wir auch verpasst, ja. Und was wir in den letzten Jahren stark promotet haben, war diese, lass uns nicht die Industrial AI Welle verpennen, ja. Und jetzt ist die Frage mit der Gen AI, also AI 3.0, 4.0, wie auch immer, was jetzt, welche Nomenklatur du verwendest, zu verpassen, aber du hast recht, es überlagert sich jetzt auf einmal durch die technologische Geschwindigkeit und dieser Gedanke zu sagen, und da kann man das Internet nehmen, aber wir hatten letztens auch noch ein Gespräch, da haben wir auch gesagt, was haben wir denn eigentlich bei der industriellen Revolution verpennt? Ja, mit der Kernspaltung oder so. Ja, also das ist immer so, es gibt was Neues, alle finden es geil. Ja, die guten Themen bleiben am Ende und die negativen, die werden aber erstmal voll ausgenutzt durch die paar bösen Menschen. Ja, yeah. Und einfach diesmal zu sagen, ja, wir können das nicht stoppen. Moratorium ist, finde ich, auch schwierig, sagen wir mal, gelinde gesagt, weil, und ich glaube, es ist auch nur ein Marketing-Gag. So, die anderen sagen so, ja, komm, hört mal auf und dann daheim im Keller weiterschrauben, ja. Kam ja auch jetzt, anyways, ja. Kann ja auch ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn man erstmal alle irgendwie auf Regulierung schiebt, ne, und selber weitermacht, aber ich denke auch dieses Zusammenspiel, das ist jetzt genau die Frage. Glaubst du, dass dann, wenn wir das hinkriegen in Europa, und wir vielleicht technologisch irgendwie aufschließen, dass wir dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil vielleicht, ne, AI made in Germany, Large Language Models oder wie auch immer, auch für die Vielzahl an europäischen Sprachen, siehst du da auch eine Business Opportunity?
Also ich sehe immer Business Opportunities, also wirklich immer. Aber das ist eine sehr interessante Frage. Die Antwort ist vielleicht nicht so pleasant, wie man sie gerne hören möchte. Und zwar aus folgendem Grund. Europa hat gewisse Stärken. Sei es Historie, wenn man Gesamteuropa nimmt, kann man natürlich auch aus Amerika-Sicht nicht verleugnen, dass der Markt hier allgemein in Europa als europäischer Markt natürlich ein Markt ist, den kann man nicht ignorieren. Sei es jetzt Technologieentwicklung betrieben oder Konsumenten betrieben. Jetzt muss man aber auch eingestehen, das habe ich schon vor 30 Jahren am eigenen Leibe erlebt, ganz, ganz am Anfang. Ich sag's euch, im Vergleich zu Europa, Amerika ist weit von to be perfect. In so vielen verschiedenen Sachen, Ineffizienz, wie auch immer. Aber der Vorteil von der Westküste bis zur Ostküste oder Ostküste bis zur Westküste, wo man ja 5,5 Stunden fliegen muss. Ja, nimm mal einen Circle von München, 5,5 Stunden fliegen. Mhm. Das ist alles Nordamerika. Man spricht die gleiche Sprache. Man hat die gleiche Regierung. Man hat die gleiche Currency. Man hat ungefähr die gleiche Kultur, obwohl das mittlerweile ich dann zum Teil schon in Frage stelle. Aber es ist halt ein Land. Jetzt kommst du nach Europa. Und es ist halt so, es gibt zwar Europa als Europa, aber wir sind trotzdem von der Historie auch kulturell fragmented in unseren eigenen Ländern und dann die Länder dann nochmal in, also Countries und dann nochmal in den eigenen Regionen oder Ländern. Das heißt, dass wir zwar versuchen, als Europa aufzutreten in irgendeiner gewissen Form, und da muss ich sagen, mit dem, was ich jetzt auch so erlebe, durch Brüssel und mein Arrangement da, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir sind ganz am Anfang. Aber wir können uns trotzdem nicht darauf verlassen, dass, weil wir jetzt meinen, wir können uns Europa schimpfen, dass wir auf mal auf der World Stage dann competitive werden, jetzt zum Beispiel in Bezug auf KI. Im KI-Bereich im Moment ist Europa leider wieder schon, jetzt nehme ich mal Pi mal Daumen, 4-5 Jahre hinten dran im Vergleich mit Nordamerika und China. Das ist erstmal so.
Ja, wir müssen halt abliefern, ne?
Wir müssen aber auch Folgendes machen. Ich bin zum Beispiel kein Fan, mir anzuhören, dass man dann mal wieder schaut, was haben denn jetzt die Nordamerika gemacht, und wir versuchen das dann zu kopieren. Das ist ein absoluter Fehler. Meine Message ist eher zu sagen, auf regionaler Ebene, also Länderebene in Europa, jetzt habe ich mal auf Deutschland bezogen, lass uns doch einfach mal gucken in Deutschland, wo unsere kulturellen und educational historischen Stärken sind. Mhm. Mittelständler, mhm. Mechanical Engineering, mhm. Biotechnology, Chemical, Big Time Automotive, obwohl ich jetzt mal Autonomous Driving außen vor lasse, aber jetzt mal generell.
Wobei der andere da ja nicht so schlecht dasteht, ne, im Vergleich zu Tesla.
Ja, aber es bedurfte eines Teslas hierhin zu kommen, um das Ganze mal nach vorne zu schieben, mhm. Das muss man ja auch mal sagen. Das stimmt, aber jetzt ja. Lass uns mal auf die Stärken der historischen deutschen Geschichte von der Wirtschaft her, auch von der Education, von den Universitäten her mal schauen und dann zu sagen, was können wir mit den Feldern machen, wo wir Weltklasse sind, wo selbst die Amerikaner sagen, also Hut ab, Deutschen, ihr habt's da echt drauf, aber uns fehlt dieser Software, dieses Software-Element, dieses digitale Computer-Element, das jetzt zu vereinigen. Und da sind wir hinten dran. Mhm. Wir haben nicht diesen Software-Entrepreneurial-Strong-Mindset, den man halt wirklich super stark im Silicon Valley hat. Israel wäre für mich zum Beispiel der einzigste zweite Platz in der Welt, wo ich sagen würde, die sind ganz, ganz nah hinten dran, was Silicon Valley betrifft. Dann kommt aber lange erstmal gar nichts. Mhm. Und wenn wir es schaffen, angefangen in den Universitäten, mit dem Mindset eines Startup-Entrepreneurs das zu fördern, mit Government-Förderungen, um dieses besagte Ökosystem zu bauen, dann kommen wir in eine Situation, wo wir zumindest unsere starken historischen industriellen Segmente schützen können, dass die nicht überrannt werden. Aber wir müssen ganz offen gestehen, wir müssen auf die Tube drücken, wir müssen das verschnellern, wir müssen das beschleunigen, weil ich habe wieder so ein bisschen dieses Bauchgefühl, man redet viel, man agiert wenige, wie wir in der Industrie agieren, ja, aber man kann ja nur so viel machen als Einzelner, aber so ein gesamtes organisatorisches, flächengreifendes Programm gibt es noch nicht. Und was es leider auch nicht gibt, und das ist, glaube ich, das größte Problem, es gibt im Moment nicht das Know-how, was man braucht, um bei der Exekutive zu helfen, wenn es um die Umsetzung, die Productization und die Commercialization geht von diesen Technologien.
Ja, das ist wieder auch das Thema mit dem AI-Act, was ich vorher meinte, ne? Dass es jetzt halt eine Regulatorik ist, also eine Regel ist, ja, aber man sich vielleicht über die Operationalisierung zu wenig Gedanken macht. Ja. Weil auch GDPR war ja auch gut gedacht und am Ende, sage ich mal so langsam, nach vielen Jahren hat sich's eingegroovt, ja. Aber was mir mal, es wird dann so ein Gesetz verabschiedet, natürlich oft von Leuten, die selber jetzt das nicht so nutzen jeden Tag, ja, und nicht ihren Lebensunterhalt damit verdienen.
Yeah.
Und die Probleme halt im Daily Doing sehen, auch einen gewissen Realismus haben. Ja, so wie wenn ein Architekt, der halt nur Künstler ist, ein Haus plant, aber noch nie irgendwie mal auf der Baustelle war, wie es da abgeht, um 6 Uhr in der Früh im Winter, ja. Und dann halt eigentlich eine Unsicherheit entsteht, ja, und wir hatten ja Sam Altman kürzlich auch in München, der dann sagte, ja, also das wird uns dann irgendwie zu bunt, vielleicht, dann gehen wir erstmal raus, ne,
yeah.
Und Google hat jetzt erstmal auch gesagt, wir launchen erstmal nicht in Europa, so, ne, lieber nicht und so, weil wir dann auch, ich glaube, wir kommen immer ein bisschen von dem Dünkel, ja, aber wir haben doch Amerika entdeckt. Ja, also wir haben doch da, ne, die irgendwie Südamerika ausgebeutet und wir sind doch Europa und der Rest der Welt, ne, und das hatten wir es auch vorher von, der denkt sich so, ja, stimmt, da gibt's irgendwie noch sowas in der Mitte, wo viele von uns irgendwie einen Großvater hatten oder so, ja. Und ich glaube, dann dürfen wir einfach nicht mitspielen. Ja, dann werden wir einfach zur Party nicht eingeladen, wenn wir immer nur nörgeln. Ja, das kennt man ja auch, macht man ja im privaten Freundeskreis vielleicht dann auch irgendwie nicht, dass man immer die Bedenkenträger am Tisch hat. Also von daher, am Ende machen wir dann vielleicht die Regeln. Das schauen sich dann die anderen an, kopieren das und sagen, ja, das nehmen wir irgendwie auch mit. Oft haben wir auch gar nicht die Anwälte und die Spezialisten, um uns dann unsere eigenen Regeln zu halten und bauen uns dann eigentlich für unsere inländischen Unternehmen am Ende eher einen Nachteil auf, weil Google findet dann schon einen Weg, damit klarzukommen mit vielen Anwälten oder im Zweifelsfall lassen sie sich halt verklagen oder so, ne? Aber wir sind dann wieder so sagen, oh nee, also KI und jetzt weiß man nicht genau mit dem AI, darf man das eigentlich? Ist es jetzt wirklich High Risk? Und es sind ja irgendwie alles Algorithmen. Was ist denn mit unserem Mahnwesensystem, was ja auch regelbasiert wie ein Mensch agiert, ne, den Turing-Test vielleicht sogar bestehen würde, ja, und ist das eigentlich jetzt auch eine KI und also da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, aber
ganz kurzen Kommentar, weil du hast jetzt was summa summarum, was sehr Interessantes gesagt, wo ich erstmalig in 30 Jahren auch meine Meinung geändert habe, wo ich sagen möchte, dass dieser AI-Act und diese ganzen Regulierungen aus der Sicht der Europäer, das ist der richtige Weg. Mhm. Es ist vielleicht wieder ein bisschen zu konservativ und zu anti, ich sag mal, Innovation getrieben im Vergleich zu einem Silicon Valley Mindset.
Und zu ungenau vielleicht.
Auch zu ungenau. Kann auch sein, okay. Aber das Wichtigste hier ist, dass wir, jetzt gehe ich mal wieder zurück auf die Anfangszeit des Internets, dass Europa mittlerweile schon als gesamter Markt respektiert wird von allen Großen, sei es China, sei es Amerika. Und wenn jetzt einer sagt von Google oder OpenAI oder wo auch immer, ja, dann vielleicht gehe ich dann doch nicht hin und so weiter. Das sind für mich erstmal aus dem Bauch raus Wortspielereien. Ein bisschen Powerplay, ja. Ich glaube schon, sagen zu dürfen, dass die Europäer das Richtige machen. Und zwar nicht nur für Deutschland, nicht nur für Europa, sondern für die gesamte, mindestens für die westliche Welt. Weil wir sind Value und Moral getrieben. Das muss man sagen, das ist auch richtig so. Da wird ja auch kein Amerikaner widersprechen. Ja? Also jetzt der allgemeine Amerikaner. Und jetzt einfach mal zu sagen, ja, dann gehen wir dann doch wieder so zurück, damit die Googles happy werden und so weiter. Das muss nicht mehr sein. Das ist einmal passiert vor 20 Jahren. Da hat mittlerweile Europa gezeigt, auch durch mehrere Regulierungen und große, große Strafen bei den ganz großen Firmen in den letzten 20 Jahren, dass man das Richtige gemacht hat.
Dass man das schon durchziehen kann.
Und da sollte man zu stehen. Das kann ich nur befürworten. Man sollte dann aber doch vielleicht sich ein bisschen irgendwo in der Mitte treffen. Und ich glaube am Ende des Tages, weil beide haben die gleichen Interessen allgemein, dass man zu einem Mittelweg kommt.
Also ich, ja, das ist sehr schön gesagt. Ich, vielleicht können wir uns darauf einigen sozusagen, dass wir halt beides tun. Also was mich ärgert oft ist, dass wir von, einfach von dem, und das finde ich in den USA besser. Ja, das finde ich auch in Asien besser. Ja, also in wo Leute noch was erreichen wollen im Leben, sage ich mal, oder wo die eine Verbesserung nachstreben. Bin ja selber in der DDR geboren, ne? Da war klar, wir machen mehr aus unserem Leben sozusagen dann, ja, als es möglich wurde, weil wir unterdrückt wurden sozusagen. Aber dass man halt auch das wollen wir nicht, eine weg von, ne, und Vorsicht davor, und wir wollen nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, aber wir brauchen doch auch, und das fehlt mir einfach, vielleicht habe ich es aber irgendwie noch nicht gefunden oder so, muss ich noch mal googeln, eine positive Hinzu-Vision. Also wenn wir das und das nicht wollen, ja, aber was wollen wir denn, wie soll denn in 2030 Europa aussehen? Wie soll das funktionieren? Was ist unsere gemeinsame, konstruktive, proaktive, glückliche Vision von Europa? Ja, von mir aus von Deutschland, von Bayern, von München, von Baden-Württemberg, von Nordrhein-Westfalen. Und ich kenne das nicht. Ich wüsste noch nicht mal, dass es irgendeinen Prozess gibt oder irgendeinen Mechanismus, sowas zu erzeugen. Ja, und wo,
also es mit meiner Meinung, die erste Antwort wäre, frag doch einfach mal ChatGPT.
Ja, was ist Euros Vision for the Future? Das mache ich. Das
liefern wir aber nach. Aber die Vision, die müsste man schon mal definieren. Und das bedarf dann schon, wirklich doch schon eine tiefe Kommunikation und Kollaboration und Information Sharing von allen Players in einem Ökosystem.
Deswegen, mir wird ja die Diskussion, ich habe jetzt auch in der Politik gelernt, es geht nicht so ums Ergebnis, es geht um den Diskurs. Ja, und dann irgendwie, dann brüten alle irgendwie im Unterbewusstsein nachts irgendwas aus und auf einmal findet man den Konsens. Ja, ist ein bisschen sehr sarkastisch, aber allein der Diskurs, den sehe ich nicht. Also, oder bin ich in den falschen
Ich könnte dir jetzt nicht sagen, was genau im Detail im Hintergrund passiert mit den verschiedenen Workshops und was der KI-Bundesverband zum Beispiel diskutiert mit dem Wirtschaftsministerium. Keine Ahnung. Ich bin eher jemand, der ist eigentlich nur, was heißt nur, ich bin eigentlich primär fokussiert auf dem, was hinten rauskommt. Ja? Also ich fange meistens bei der Problemstellung an und gehe dann rückwärts. Nicht irgendwas tut zu reden und dann vielleicht mal gucken wir irgendwas. Das ist für mich zu fluffy, das kann ich nicht so richtig anpacken. Wenn du eine Problemstellung definierst, das kann sogar auf Metaebene sein für den Kontinent Europa oder für das Land Deutschland oder für den Staat Bayern oder für die Stadt München. Das kann man ja machen. Und wenn man das dann mal irgendwo an die weiße Wand hängt und sagt dann, okay, wir haben uns jetzt alle geeinigt, das ist die Problemstellung für unsere Zukunft, für unsere Kinder, für unsere Sustainability-Issues, für unsere Wasser, Luft, wie auch immer, Competitiveness global, dann lass uns mal jetzt 10 Jahre zurückgehen und mal sehen, was müssen wir heute machen, ja, um genau. da zu sein.
Genau
das meine ich. Das sehe ich so jetzt auch nicht, möchte aber jetzt nicht irgendwie herunterreden, dass diese Diskussionen nicht irgendwo geführt werden. Lass Vielleicht werden sie geführt, ich weiß aber nicht zu welchem Level, aber was ich weiß, ist, dass bei der Exekutiven mehr passieren muss. Weil wenn da nicht mehr passiert, mit dem, was wir wissen, was passiert in China oder in Europa, in Nordamerika, dann sind wir zum 4. Mal nach 30 Jahren wieder hinten dran bei der 4. großen Welle, wo wir wirklich das nicht unterschätzen dürfen, was das in Zukunft für unsere Economy und für unseren Mittelständler macht. Das ist echt gefährlich, wenn wir das unterschätzen.
Ich glaube, das sind schöne Abschlussworte. Hast du noch einen Satz oder ein Wrap-up, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Wir sind jetzt nämlich schon ziemlich über der Zeit. Ich fand es ein mega geiles Gespräch mit dir.
Also ich auch erstmal recht schönen Dank für die Einladung. Ich fand das total klasse. Ich sag einfach nur, ich bin Native German DNA, bin seit 32 Jahren, habe die Möglichkeit gehabt, 32 Jahre die andere Seite zu erleben, habe immer eigentlich den Kontakt aufrecht erhalten und habe andere Sachen gemacht, um diesen Transatlantik-Kultur-Interaktion nach vorne zu schieben. Ich möchte wirklich sagen, für alle Hörer, nehmt erstmal die Angst vom Tisch, was künstliche Intelligenz betrifft. Nehmt euch ein bisschen Zeit, research das Internet. Es ist voll von positiven Informationen. Bei der Media muss ich sagen, vielleicht auch mal vielleicht den Ton etwas runterschrauben, was die Negativität betrifft. Sich mehr auf die Opportunity und das Positive zu fokussieren. Ich sage jetzt nicht, dismiss the other thing. Und dann wirklich einfach mal, guckt auf unsere Probleme, die wir haben, die man lösen könnte, um global wettbewerbsfähig zu sein mit der Anwendung, Implementierung von KI. Und wenn wir mit dem Mindset anfangen, dann kommen wir auch weiter.
Super. Thomas, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das Absolut. War Back to the Future of AI, der Podcast. Und wir haben noch was Kleines für dich, nämlich ein DeLorean.
Oh, cool. Ja,
mit dem kannst du in die Vergangenheit reisen, aber auch in die Zukunft reisen.
Okay.
Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir die Konversation über so eine positive, vielleicht ist es dann eine Roadmap für Europa, wenn wir da unsere Gespräche weiterführen. Und danke für dein Engagement.
Absolut.
Ja, ich glaube, du könntest auch die Sonne auf den Bauch strahlen lassen sozusagen. Und toll, dass du dich engagierst. Vielen Dank,
Mach
dass
gerne.
Du hier warst.
Danke für die Einladung.
Cool.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao.
Tschüss.